Willkommen zu Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.
Wenn er in den nächsten Tagen so und so viele Millionen Follower bekommt, ich glaube so viele wie die Pamela Reif, dann kommt er zurück ins Showbiz. Und das war eigentlich in typischer Stefan Raab-Manier ein sehr interessantes Phänomen. Hat, glaube ich, innerhalb von 72 Stunden 2,8 Millionen Follower.
Business, Technology and Millions.
Come on. Ein herzliches Willkommen zur Episode Nummer 14 des BTM Podcast Business, Technologie und Millionen mit Martin Kaswurm und meiner Wenigkeit Florian Gschwandner. Martin, wie geht es dir? Bist du ready für Episode 14?
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Florian. Ich bin mehr als ready. Wir haben eine volle Liste auch heute wieder mit dabei in den nächsten 45 Minuten. Und ich muss auch wieder sagen, wenn ich dich so sehe, weil wir sehen uns ja auch am Bildschirm, wieder ja perfekt zusammengerichtet am frühen Morgen. Die Frisur sitzt, alles ist tiptop, Flo. Was haben wir denn heute alles mit dabei? Ich habe gesehen, wir haben ein bisschen einen Sportfokus beim heutigen Podcast.
Genau, heute wird es auf alle Fälle sportlich. Also keine Angst, ihr müsst jetzt nicht Sport treiben, wenn ihr uns hört. Aber uns freut es natürlich. Wir sind ja selber da und dort sehr fitnessaffin. Aber es geht ein bisschen um Fußball, weil wir ein paar spannende Themen mit haben. Fitnessgewohnheiten sehe ich da. Liberty Media hat wieder zugeschlagen und hat neben der Formel 1 einen weiteren Großeinkauf getätigt. Also sehr, sehr viele sportliche Themen heute mit dabei, aber starten wollen wir natürlich ein bisschen anders, auch nicht mit Happening of the Week, das kommt heute am Schluss, aber damit kann man heutzutage, Martin, auf Instagram, glaubst du, noch einen erfolgreichen Account binnen weniger Tage aufbauen, wo man da doch aber mehr wie 5- oder 6-stellig, vielleicht sogar 7-stellige Followerzahlen erreicht. Fällt dir da was dazu ein?
Da fällt mir definitiv was zu ein. Also super Überleitung, Flo. Das war auch mit Ansage quasi. Na, wir haben es ja mitbekommen Anfang der Woche. Es ist sehr interessant gewesen. Rund um den 1. April hat der Stefan Raab, der ehemalige Entertainer aus Deutschland, der ja mit 50 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, eine sehr interessante Social-Media-Aktivität gestartet. Er hat, glaube ich, am 28. März ein Video gepostet oder ein Reel gepostet auf einem neuen Instagram-Account von ihm selbst, The Real Stefan Raab, wo er quasi anteast, wenn er in den nächsten 3 Tagen bis zum 1. April so und so viele Millionen Follower bekommt, ich glaube, so viele wie die Pamela Reif, die hat 9, irgendwas Millionen, dann kommt er zurück ins Showbiz. Und das war eigentlich in typischer Stefan Raab-Manier ein sehr interessantes Phänomen, weil er hat dann doch einiges erreicht und hat, glaube ich, innerhalb von 72 Stunden, ich weiß nicht genau, Flo, wie viel Millionen Follower erreicht?
Es waren irgendwo einmal 2,9, wie ich es letzte Mal geschaut habe. Es sind jetzt sicher schon weit über 3. Heute. Also wir sind irgendwie am Dienstag unterwegs, sehr bald diese Woche. Nein, 2,8 Millionen Follower stehen wir bei Dienstag. Schauen wir mal, wo wir dann sind, wenn's weitergeht. Aber man muss einmal fairerweise sagen, mit einer Aktion binnen dieser kurzen Zeit einen Social-Media-Account aufzubauen, der einfach ja brutale Reichweite hat. Also da hat man schon Impact mit 2 Posts mittlerweile oder 3 Posts mittlerweile. Diese Reichweite ist natürlich einmal genial gemacht, egal was kommen mag, oder? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall, egal was kommen mag. Du, er hat ja dann announced in dem Video gestern, ich habe das dann mitverfolgt, weil es mich interessiert hat, dass er einen Boxkampf am 14.09. gegen die Regina Halmich plant. Jetzt weiß man natürlich nicht, war das gestern ein April-Scherz oder war das diese Woche ein April-Scherz oder ist das was tatsächlich passieren wird? Wir werden es auflösen, sobald wir es wissen. Aber es ist interessant, dass er da gesagt hat, er kommt auf jeden Fall zurück nochmal mit einer Aktion. Tickets gehen in den Verkauf etc. etc. Also das wurde ja auch von ihm so announced. Ich bin gespannt, ob das alles, wie man im Englischen sagt, ein Hoax ist oder ein Riesenscherz, ein April-Scherz. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, innerhalb von 72 Stunden fast 3 Millionen Follower zu erreichen. Und das ist schon extrem beeindruckend. Ich bin gespannt, weil er ist ja ein Fuchs, ein Business-Fuchs, was er mit diesem Account jetzt anstellt und was er da tatsächlich machen wird. Ich bin gespannt. Stefan Raab, bin ich schon persönlich ein Fan gewesen. Also als der 2015 zurückgetreten ist, das war schon schade für die Entertainment-Branche in Deutschland. Und wir sind echt gespannt, was hier passieren wird. Man hat es gesehen, weil du anfangs gesagt hast, wie easy es ist, so einen Account aufzubauen bei Joko und Klaas, weil Joko und Klaas, glaube ich, haben vor 1 oder 2 Jahren ihren Account verschenkt, oder?
Verschenkt, genau. Und das wollte ich auch mit einbringen. Und Joko hat dann selber darüber geredet, wie schwierig es ist, einen Account wieder neu aufzubauen, trotz seines Namens und trotz Zugang zu ja, wahrscheinlich den Heiko Hebig, der für die Instagram relevant ist in Deutschland und. Und es geht nicht mehr so einfach, wie man glauben würde. Ne? Joko hat jetzt offiziell, glaube ich, wieder, jetzt weiß ich gar nicht, ob das der Official Joko, nein, das ist eben den er hergegeben haben, mit 1,1 Millionen Follower. Und ich weiß gar nicht, wie sein aktueller Account
ist. Die heißt irgendwie Officially Joko Turbo, so heißt er. 440.000.
Ja, eben, nur mehr ein Drittel davon. Also es zeigt schon, wie schwierig es ist. Und ich habe am Wochenende noch einen Podcast gehört, das war auch ganz spannend, OMR-Podcast mit der Dr. Emi Arpa und dem Sebastian Dahlem, die eine neue Doktor-Brand aufgebaut haben. Du kennst ja vielleicht Dr. Barbara Sturm und da gibt es ja andere Kosmetik-Brands. Und was bei der sehr spannend war, die macht jetzt nicht nur Botoxen, aber die ist halt Dermatologin, hat dann noch sehr viel publiziert in diesem Bereich und hat angefangen, über Instagram-Videos zu erklären, wie die Haut funktioniert, was man machen kann, und hat sich so eine Followerschaft von, ich glaube, 400.000 plus Followers aufgebaut und danach das Business gebaut, und die ist irrsinnig erfolgreich. Und auch Philipp Westermeier war doch überrascht, dass es noch immer möglich ist, sozusagen in gewissen Genres, gewissen Bereichen seine eigene Brand zu bauen, einfach mit authentisch zu sein, anders zu sein. Und was bei der interessant war auch, die hat dann schon gesagt, sie hat halt auf die Tipps vom Heiko sozusagen gehört, wie baue ich einen erfolgreichen Instagram-Account, also sehr banal, viele Reels, weniger Videos und. Und sie hat halt jetzt gesagt, sie produziert einen Tag im Monat 30 Reels und Videos ab, die dann quasi ausgespielt werden. Das geht über Instagram noch ganz gut mit vorproduzierten Content. Sie sagt beispielsweise, auf TikTok funktioniert das gar nicht. Also es zeigt schon, über Instagram schon noch möglich, sozusagen Audience zu schaffen und dann ein Business zu bauen. Ein anderes Beispiel ist My First Million Podcast mit der Dr. Becky. Die Dr. Becky macht quasi alles über Kinder- und Babyberatung, aber sehr authentisch, wie sie damit umgeht, wie sollst du Kinder erziehen oder wie kannst du Kinder erziehen, was glaubt sie, das richtig ist. Und die hat dann auch ein Forum gebaut und daraus 300.000 Paying Followers wieder generiert. Also dieser Weg funktioniert, aber ich glaube, er ist irrsinnig schwierig und man muss schon super authentisch sein. Und bei Stefan Raab, um jetzt wieder ein bisschen den Kreis zu schließen, glaube ich, einfach sehr intelligent gemacht, weil es war ein Medium, das hat er nie genutzt. Und falls er jetzt wieder irgendwas machen will, weiß er, er muss auf den sozialen Netzwerken mitspielen, weil ich glaube, lineares TV alleine ist zu wenig, und hat von 0 auf 3 Tage 3 Millionen Followers an sehr, wie immer, glaube ich, bei ihm, einen sehr guten Move gemacht. Und merkt man einfach, dass dieser Mann nicht nur ein Vollprofi war, sondern auch immer noch ist und zumindest weiß, wie er mit den Medien das Game spielt, meiner Meinung nach.
Hundertprozentig. Kann ich dem nur beipflichten. Ich glaube, er hat natürlich selbst so den richtigen Riecher und sicherlich hundertprozentig gutes Beraterteam auch um sich. Also da hat er alles richtig gemacht. Du, wir haben vorher gerade den Instagram-Account vom Joko angesprochen mit 438.000 Follower. Und das ist jetzt wirklich funny, Flo, weil wir haben als nächsten Punkt drinnen die ORF-Spitzengeld. Gehälter fair, Fragezeichen, Robert Gratke, Ö3, so steht es bei uns drinnen. Und ich glaube, der Robert Gratke verdient auch 450.000 Euro, also fast so viele Follower wie der Joko. Flo, jetzt ist die große Preisfrage. Das werden wir ein bisschen diskutieren, weil das ist ja durch die Medien gegangen schon, ich glaube, seit Weihnachten. Jetzt ist das Ganze released worden vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen. Robert Gratke steht ganz vorne bei diesen Mega-Gehältern des ORF. Wie siehst denn du das? Wie ist dein Take?
Ja, genau, um was geht's? Die Spitzengehälter im ORF mussten publik gemacht werden, quasi mit dem 31. März an das Kanzleramt. Und seitdem die online sind, geht da natürlich durch die ganzen Boulevardmedien first and foremost einmal so, wie kann es sein, ist es gerechtfertigt? Und ehrlicherweise, jetzt um bei Robert Gratke zu bleiben, auch ich war überrascht, weil 443.894 Euro brutto, dann wahrscheinlich noch Nebentätigkeit, 8.500 im Schnitt im Monat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da die Werbungen auch schon drinnen sind. Du bist da mal gut und gerne über eine halbe Million Bruttogehalt. Das ist eigentlich schon wirklich gutes Management-Level in Österreich. Also das weiß ich, da gibt es einige CEOs von durchaus großen Firmen, würde ich meinen, bis zu 1.000 oder über 1.000 Mitarbeiter, die das nicht verdienen oder nicht immer verdienen, genau, mit Bonifizierung und so. Also ich war überrascht, dass er da ganz oben steht. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage, die heiß diskutiert wird, dass wir mit Steuergeldern die ORF-Beitragsgebühren bezahlen, die wiederum dann solche Gehälter bezahlen. Das ist sozusagen der eine Winkel. Und der andere Winkel ist natürlich, den man sagt, dass der über Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja sagen, einen guten Job gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass das Medium Ö3 so eine Reichweite generiert, dass parallel dann natürlich wieder mehr Werbeeinnahmen generiert werden können. Ja, also ich bin halt irgendwie ein bisschen im Lager. Ich finde es schon sehr, sehr viel für einen Nicht-Privatsender, fairerweise. Ich würde jetzt meinen, würde Robert Grati morgen zu Krone-Hit wechseln. Weiß ich nicht, ob ihm die eine halbe Million, also bin ich überzeugt, dass er keine halbe Million bekommen würde. Und finde ich schon tough auch. Also, und vor allem, es ist ja nicht nur so, dass da ist ja auch Geschäftsführerin ORF3, 260.000 Euro und. Jetzt hat, glaube ich, der ORF-Chef natürlich auch, der Roland Weismann, gesagt, in einem internen E-Mail vorher, lasst euch die Neiddebatte nicht anerkennen. Und es sind ja nur, glaube ich, 1,7% der Spitzenverdiener des ORFs. Man kann es links und rechts diskutieren. Es sorgt auf alle Fälle für Diskussionsstoff. Und noch einmal, dass der Radiomoderator mehr wie der CEO verdient, ist einfach ein Statement. Martin, wie siehst du das? Können wir noch ein bisschen hin und her spielen, den Ball, aber ja, ist schon wow.
Du, es ist schon ein bisschen schiefe Optik, also da bin ich schon bei dir. Man sieht das, wir werden das verlinken in unserem Standardartikel, weil da sind auf 3 Seiten hinweg so die Top 60 Verdiener mit drinnen. Was mich schon verwundert hat, ist, dass dieser Sprung so extrem ist. Also okay, Roland Weismann als Generaldirektor, meine Güte, da denkt man vielleicht irgendwie, genau, okay, der kann mehr haben oder der kann mehr verdienen, aber dass dann der Sprung so extrem ist, weil man sieht da nicht unten an Armin Wolf zum Beispiel, kennt man, weiß man, okay, der ist schon lange mit dabei, das ist vielleicht irgendwie gerechtfertigt. Ingrid Thurnherr, seit ich denken kann, ist die im ORF von moderiert und natürlich auch mit Gehaltssprüngen über die Jahrzehnte, muss man auch dazu sagen. Da ist es ja auch ganz interessant. Aber beim Robert war ich auch selbst sehr verwundert, dass es so hoch ist. Und ja, ich habe heute bewusst ein bisschen Ö3 gehört beim Fahren zu unserem Podcast beziehungsweise in die Firma, um zu hören, ob das irgendwie vielleicht zur Sprache kommt, ob es irgendwie anspricht etc. Logischerweise nicht. Also ich bin gespannt, was da daherkommt. Aber es ist auch interessant, weil das weiß ich, weil wir ja auch eine Eventagentur haben und immer wieder ORF-Moderatoren buchen. Und das ist auch immer sehr spannend, wenn man wirklich auch einen ORF-Moderator anfragt für Events, dass der in eine Moderation geht. Dann gibt es ja auch ein gewisses Protokoll, das man mit dem ORF unterschreiben muss, beziehungsweise auch ausfüllen muss, weil die sind ja auch sehr limitiert in dem, was die Nebeneinkünfte haben dürfen. Und deswegen habe ich es interessant gefunden, weil bei Robert Gradke steht, Nebentätigkeit, Bruttobezüge monatlich im Schnitt 8.500. Also da kann man ja nochmal kurz sagen, 100.000 dazu. Und du hast gesagt, die Werbung, ist das jetzt drinnen? Da macht er auch für die unterschiedlichsten Produkte Werbung. Also ich bin gespannt. Wir wollen jetzt kein Robert Gradke-Bashing betreiben. Das ist auch ganz wichtig, weil alles, was natürlich geleistet wird, soll auch fair entlohnt werden. Es war nur überraschend, dass dieser Gap so extrem groß ist. Deswegen wollten wir es auch diskutieren.
Unbedingt, ja. Und immer die Frage natürlich. Gar mit Steuergeld ist halt immer gefährlich. Was passiert damit? Wie transparent wird es? Läuft es wirklich ab? Bei wem ist es verdient? Bei wem ist es nicht verdient? Also auch keine Leistung schmälern. In dem Fall, aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich auch immer bewusst sein, wenn man in einem öffentlichen Betrieb irgendwo ist, dann muss das transparent sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, es muss auch dargestellt werden, wie gerechtfertigt sind Dinge. Ich kenne auch die Einkommensstruktur nicht so genau. Ich habe parallel einmal auf Statista geschaut, Umsatzerlöse des österreichischen Rundfunks, aber Programmentgelte 670 Millionen, Werbung 280 Millionen, sonstige 131 Millionen. Darauf können wir jetzt nicht viel aufschließen, weil es wäre schon interessant, wie viel trägt der Steuerzahler mit seinen Beitragsgebühren dazu bei, wären das diese 600 Millionen oder nicht, um was, also ist irrsinnig schwer von außen zu bewerten, es kommt einem nur da und dort wirklich viel vor für diese Tätigkeiten, weil ich meine, man hat jetzt nicht überall Managementverantwortung, man hat jetzt nicht überall gewisse Themenverantwortung, also schon zum Diskutieren und ich bin gespannt, was die nächsten Monate hier passieren wird. Ich glaube auch, dass sie die Politik, die Frau Raab schon gemeldet hat, dass man zu dem Thema sprechen wird und muss. Und wir werden es mitverfolgen, Martin, und wir werden es im Podcast natürlich weiter innig und heiß diskutieren und freuen uns natürlich auch, wenn der eine oder andere vielleicht auf LinkedIn einen Kommentar, eine Meinung dazu hat, wenn wir einen Post machen, wenn der Podcast am Samstag live geht.
Genau, absolut richtig, Florian. Du, unser Podcast heißt ja BTM, Business, Technologie und Millionen und wir bleiben den Millionen treu, auch wenn Robert Gradke noch keine Millionen verdient, aber wir schauen in Richtung Sport und wir haben vorher schon gesagt, beziehungsweise du hast bei der Einleitung gesagt, dass es heute um einige Sportthemen gehen wird und jetzt haben wir ein bisschen ein Bundle, wir haben mehrere Sportthemen, die wir zusammenbündeln aus der Welt des Fußballs und über die wollen wir jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen sprechen. Du hast letzte Woche in der Episode 2013 schon den Cliffhanger aufgebaut zu einer Studie von der Harvard Business School von der Anita L. Berse. Du kennst sie ja sehr gut, ich kenne sie sehr gut, unsere Professorin oder die Professorin der Harvard Business School, die sich immer wieder diesen Sportthemen annimmt. Und sie hat jetzt eine Case Study geschrieben, die werden wir auch dann verlinken in den Shownotes. Danke hier, Shoutout an die liebe Lisa, zu David Beckham und zu dem Imperium, das sich David Beckham hier aufgebaut hat. Nicht nur mit Inter Miami, was er da geschaffen hat, sondern auch generell mit seiner eigenen Brand und mit seiner eigenen Marke David Beckham. Und das ist wirklich sehr interessant. Wir wollen da jetzt ein paar Minuten drauf verwenden zum Thema Fußball, weil es schon interessant war, was er gemacht hat, als er hier im Juli 2007 von Europa quasi das erste Mal rübergewechselt ist zu LA Galaxy, hat er sich ja, und ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, Flo, in seinen Vertrag mit reinschreiben lassen, dass er die Klausel hat, also er geht zu LA Galaxy und er hat die Klausel, dass er für 25 Millionen US-Dollar, also diese 20 Millionen Euro circa, das Recht hat, eine Option zu ziehen, sich ein MLS-Team zu kaufen in der amerikanischen Liga. Wusstest du das? Wenn ja, was sagst du dazu? Wusstest du nicht?
Also ich wusste es nicht. Vielleicht ganz kurzes Disclaimer. Ich habe die Beckham-Doku auf Netflix natürlich auch angeschaut, weil mich sowas irrsinnig interessiert. Da lernt man ja noch einmal einiges über den Mann und auch natürlich über die Victoria Beckham, wo ich eigentlich Minimum so viel Respekt für von ihr habe oder über sie wie von ihm, weil er meiner Meinung nach vielleicht auch nicht, also ich würde jetzt meinen, er ist ein unglaublicher Businessman, was er erreicht hat. Er hat das am Weg gelernt. Learning by doing, würde ich sagen. Ich würde aber auch ein bisschen reinstellen, dass er sicher nicht mit 1-0 überall abgeschlossen hat, um es einmal so neutral auszudrücken. Und dann auch Geld, wie er Geld verdient hat, war so exemplarisch, ja gleich 100% für Auto und Kleidung ausgegeben. Also habe ich immer noch gefeiert, aber normalerweise stürzen solche Leute auch gern ab. Nicht David Beckham. Wie gesagt, muss am Weg guten Impact von guten Menschen haben, weil er hat echt Business gelernt und Respekt von der Person und finde natürlich enorm intelligent, sich so eine Klausel reinzugeben lassen. Wir alle wissen natürlich jetzt später dann mit Inter Miami, genialer Spielzug, dann Messi dazu geholt, also viele Dinge richtig gemacht, aber im Nachhinein schauen Dinge immer ganz logisch aus. Aber dass er das mit Galaxy damals schon gemacht hat und er ist ja nach Galaxy, wenn ich mich richtig erinnere, wieder zu PSG zurückgewechselt nach Europa. Also er hat ja nicht dort seine Karriere beendet, ist dann in den USA geblieben, sondern hat er wieder den Schwenk nach Europa gemacht und dann erst wieder rüber. Nein, wusste ich nicht und finde ich aber sehr, sehr genial, wenn er das damals schon so weitsichtig gesehen hat oder irgendeiner von seinen genialen Leuten um ihm, die auch Business wahrscheinlich mit ihm machen.
Na, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat er alles richtig gemacht damals, weil 25 Millionen ist ja eine unglaublich niedrige Summe. Und man muss auch dazu sagen, Fast Forward ein bisschen. Jetzt ist die Bewertung rausgekommen von den ganzen MLS-Teams und da hat, LA Galaxy einmal vielleicht ein bisschen außen vorweg oder LAFC, die haben die höchsten Bewertungen, aber Inter Miami ist bereits bewertet mit über 500 Millionen US-Dollar. Das heißt, das ist ein Investment, das sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Kollegen, die da mit dabei sind. Und er hat aber wirklich interessante Facts auch geliefert und da wird die Case Study, jeder, der Interesse hat, gerne reinschauen in den Shownotes, wie gesagt, mehr Insights liefern, weil da steht wirklich drinnen, wie er seine Marke verkauft hat im Bereich von Eyewear, im Bereich von Fashion, im Bereich von wirklich auch Nahrungsergänzungsmittel, Nutrition, Longevity. Also da sind die Beckham schon extrem drauf. Du hast die Netflix-Dokumentation angesprochen, da sieht man auch relativ viel Insights. Ich schätze mal, seine Frau macht es ja ähnlich wie er, dass die beiden sehr stark im Business vertreten sind. Und da muss man schon sagen, David Beckham, Respekt. Nicht zuletzt, Und das ist ja das, was wir in einem der ersten Podcasts, glaube ich, dieses Jahr angesprochen haben, mit seinem Riesendeal mit Lionel Messi, dass er den auch nach Inter Miami bekommen hat, weil der Deal ist ja auch kolportierte 1,6 Milliarden US-Dollar wert. Nicht nur das Geld, was Messi bekommt, weil das ist relativ à la Balie mit 20 Millionen pro Jahr, aber diese Werbedeals mit Apple und mit Adidas, die sind wirklich einiges wert.
Ja, und vor allem auch fairerweise alles unter einem sehr positiven Einfluss und Darstellung, man mag das alles, es ist alles sympathisch, es ist, für mich wirkt es positiver, als wie wenn Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien geht, wo du dann sagst, okay, was macht man für Geld noch alles? Wobei, selbst der macht es, finde ich, ganz gut, weil der bleibt dem Ganzen authentisch treu, liefert seine Leistung, verdient auch sein Geld. Aber natürlich, Messi nach Miami, dann das mit der pinken Farbe wieder. Jetzt hat gerade die Uhrenmarke Tudor die pinke Baywatch da gelauncht. Und also, das passt alles zusammen, da ist überall gute Strategie dahinter. Also ich finde das überall enorm gut durchgezogen. Also dieser Businessplan und auch dieser langfristige Plan, der scheint wirklich aufzugehen. Und ich meine, da muss schon wer dahinter sein auch, der das alles so gut launcht. Weil, noch einmal, wir beide wissen, wie Business funktioniert. Und du machst jetzt keinen Deal mit irgendwie Messi geschwind um die Ecke. Und dann machst du den nächsten Deal mit dem Sponsor. Und dann baust du das noch und, und. Und das Geniale, was wir in Europa wahrscheinlich zu wenig verstehen, in der USA, die Leute wollen halt auch part of the game sein oder wie sagt man, also ein Teil des Unternehmens werden und Unternehmensanteile haben. Also nicht nur Angestellter, Manager sein, um wieder zurückzukommen auf die vorige Diskussion, sondern auch Unternehmensanteile und sagen, Firmeneigentümer zu sein. War ja schon bei Mark Cuban so und andere sehr erfolgreiche Amerikaner, die einfach sagen, man kann auch mit einem Sportteam wirklich Geld verdienen, man muss die Deals gut bauen, die Kooperationen, die Collabs gut machen. Und da, glaube ich, ist eine Masterclass David Beckham, also Hut ab auch, unabhängig von der Reichweite, aber Reichweite auch zu Business machen. Mhm. Das ist schon sehr stark.
Na, da hast du absolut recht. Und ich glaube, um gleich in Amerika zu bleiben, würde ich das zweite Thema von unserem Bundle ansprechen. Oder bevor noch, eine kurze Side Note. Es ist ja auch interessant, bei Inter Miami wird nächstes Jahr auch das neue Stadion eröffnet. Also der hat ja mittlerweile auch einen kompletten Stadionkomplex hier gepusht. Das ist der Miami Freedom Park. 25.000 Mann Stadion wird nächstes Jahr eröffnet. Also auch da denkt er natürlich auch infrastrukturell das Ganze holistisch. Stichwort Amerika und Stadien, das ist jetzt der nächste Punkt. Das ist die FIFA Club WM 2025. Lieber Florian, weißt du, beziehungsweise verfolgst du oder hast du verfolgt die Club WMs der letzten Jahre?
Nein, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, Martin, und ich bin sehr fußballaffin. Also ich habe mir am Wochenende diverse Spiele angeschaut, also nicht nur deutsche Bundesliga, spanische, vorgestern natürlich, United gegen Arsenal und. Aber ich verstehe nicht oder weiß zu wenig das Konzept der Club-WM und ich hoffe, du kannst mir und hoffentlich einigen ZuhörerInnen das jetzt erklären. Was ist die Club-WM?
Ganz kurz erklärt. Also Erstaustragung war im 2000er Jahr, also vor circa 25 Jahren. Die FIFA hat hier ein Konstrukt geschaffen, wo quasi alle Clubs, die in jedem Kontinentalverband, also von der UEFA, der Champions League-Sieger, von Asien, der Asien-Sieger der Champions League, von Amerika etc., die spielen sich quasi den Club-Weltmeister aus. Und das hat man immer so ein bisschen mitbekommen die letzten Jahre. Vor allem wenn FC Bayern München zum Beispiel Champions League-Sieger war, dann hatten die so ein goldenes Emblem auf der Brust in der Mitte am Trikot drauf und da stand immer drauf FIFA World Champions von der Club-WM. Das war jetzt nicht der unglaublich sexy Format, das man im Fernsehen geschaut hat, also man hat das immer mitverfolgt auf Kicker oder ORF.at, wenn die Club-WM war, weil es eigentlich recht uninteressant war, weil eigentlich immer der Sieger war in den letzten Jahren derjenige Vertreter von der UEFA. Also das war jetzt nicht wirklich sexy, weil die meistens halt dann die geschlagen haben, die sich qualifizieren in Amerika, die sich qualifizieren in Asien etc. Also jetzt hat die FIFA gesagt, okay, wenn es hier in Europa schon so Aspirationen gibt, dass es eine Super League, Super League gegründet werden soll, dann machen wir das doch anders und wir werten die Club-WM auf. So, jetzt fast forward zu 2025. Nächstes Jahr wird das erste Mal dieses Format neu eingeführt und neu umgesetzt mit viel mehr Clubs, die mit dabei sind, um das Ganze einfach aufzuwerten. Wieso geben wir jetzt dem auch in unserem Podcast die Zeit? Weil es ganz interessant ist, weil sich Red Bull Salzburg hier qualifizieren könnte. Ich sage deswegen könnte, weil es sind noch ein paar Modalitäten ausständig. Wenn jetzt Arsenal Champions League Sieger wird, also Arsenal London dieses Jahr, dann wird es nicht ausgehen. Aber die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass Salzburg das nächste Jahr in der Club-WM dabei ist. Und hier muss man sagen, das ist ein Turnier mit vielen Spielen, geht über mehrere Wochen, wo sich quasi die besten Clubs der Welt den Sieger ausspielen. Und da sind auch die Champions League Sieger der letzten Jahre qualifiziert und so weiter und so fort. Also das wird ein sehr spannendes Format. Lieber Florian, wäre das was, wo du einschalten würdest?
Ja, auf alle Fälle, natürlich. Also, finde es immer faszinierend oder gut, wenn Österreich im internationalen Fußball irgendwo mitspielen kann. Fairerweise muss man sagen, in den letzten Jahren war das natürlich nahezu nur Salzburg, die auf Champions League Level mitspielen können. Ich durfte ja auch immer wieder vor Ort sein und ja, taugt mir auf alle Fälle und würde mir auf alle Fälle anschauen. Ich finde es sowieso geil, jetzt wieder Fußballjahre, EM dieses Jahr, WM 26, dann vielleicht Club WM 25. Also hätte man eigentlich jedes Jahr ein tolles Fußball-Bespielung für uns und ja, würde ich gut finden.
Und glaubst du, ganz andere Frage, um zum nächsten Punkt zu springen, glaubst du, dass der Rangnick zum FC Bayern München geht?
Nein, hat er ja, glaube ich, schon ein bisschen abgelehnt, vielleicht noch nicht final abgelehnt, glaube ich aber nicht. Ich glaube, der wartet jetzt auf alle Fälle die EM ab. Noch einmal Österreich jetzt unglaubliche Leistungen wieder gezeigt, in die zwei Freundschaftsspiele haben wir schon geredet. Wir haben eine bisschen eine Arschgruppe, um ehrlich zu sein, mit Frankreich, Niederlande und Polen, aber ich bin guter Dinge. Ich habe Tickets fürs Achtelfinale am 1. Juli. Also wenn Österreich Zweiter werden würde, dann würde ich das Ganze auch live mitverfolgen und dann machen wir nicht einen Livestreaming-Podcast, aber da werden wir auf alle Fälle darüber sprechen. Aber ich finde Rangnick einen Mega-Trainer für Österreich. Der macht es wirklich gut. War ja damals schon einmal, wie er noch bei Leipzig war, wurde von Bayern schon einmal ein bisschen angeheuert. Aktuell glaube ich es tatsächlich nicht.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja dieses 6:1 oder ja, das 6:1 gesehen von Österreich gegen Türkei. Also das war schon sehr beeindruckend. Und Rangnick macht hier einen Mega-Job. Das ist wahr. Ich hoffe, er bleibt uns bis zur WM 26, weil auch diese ja. WM wird ja von 32 Teams auf 48 Teams aufgestockt. Das heißt, hier sind die Chancen sehr groß, dass Österreich erstmals seit 1998, Frankreich, glaube ich, war das, wieder bei einer WM mit dabei ist. Wir hoffen es innigst, dass wir in diese Richtung gehen können. Ein interessantes Thema auch noch hier, um dann den Fußball auch vielleicht wieder abzuschließen. Für alle Nicht-Fußball-Fans von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, es tut uns leid, aber heute muss das einfach einmal rein, weil so viel passiert ist in der Welt des Sports. Ein Leadership-Thema, lieber Flo. Jeder, der die deutsche Bundesliga mitverfolgt, der weiß, die letzten 10 Jahre ist immer FC Bayern München Meister geworden. Und dieses Jahr sieht es so aus, dass Bayer 04 Leverkusen das erste Mal deutscher Meister werden könnte. Die sind ja noch nie Meister geworden, haben ja diesen Spitznamen auch Vizekusen, glaube ich. Und die haben einen coolen Trainer, das ist der Xabi Alonso, ein Spanier, den man ja auch kennt. Und der hat sich jetzt dazu committed, dass er nicht zu Bayern geht, dass er bei Bayer Leverkusen Trainer bleibt. Wie siehst du das Thema Leadership im Fußball als Trainer, Stichwort Xabi Alonso und Co.?
Ja, also da sind jetzt einige Dinge verpackt, lieber Martin, aber fangen wir vielleicht einfach einmal dort an. Xabi Alonso hätte wahrscheinlich die Option gehabt, zu Bayern zu gehen, vielleicht zu Real zu gehen, zu Liverpool zu gehen. Also er kann sich die Top-Clubs dieser Welt aussuchen. Warum ist das so? Weil er einfach eine unglaubliche Leistung abliefert mit Bayer 04 Leverkusen. Weiß ja nicht, wie viele Spiele jetzt schon ungeschlagen, 37, 38, irgend sowas, wenn ich keinen Blödsinn rede. Diesmal war es ziemlich knapp gegen TSG Hoffenheim, in der 88. Minute noch 1-0 hinten gelegen und dann Ausgleich und dann wie so oft in der Nachspielzeit das Siegestor. Also ich glaube, die haben ja ganz viele Tore nach der 81. Minute geschossen, aber das zeigt ein bisschen den Leadership-Stil, auch dranbleiben bis am Schluss, es kann immer was gehen. Und ich glaube, es zeigt sich heutzutage mehr denn je, dass natürlich auch Fußball, eine Mannschaft zu führen, zu leiten, neben den wahrscheinlich Fähigkeiten des Trainers, des Spielverständnisses, ein ganz großes Leadership-Thema ist. Wir haben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ich habe mal die Biografie von Jürgen Klopp gelesen, von Pep Guardiola. Ich freue mich eigentlich schon wieder, wann jetzt hoffentlich wieder mal irgendwas Neues hier kommt oder wenn Leute wie Xabi Alonso mit Netflix-Dokus und so weiter überraschen, weil es irrsinnig spannend zu sehen ist, welchen Impact du natürlich auf diese Alpha-Tiere haben musst. Und beim Fußball, glaube ich, gegenüber uns Unternehmer sind halt da 11, 22, 23, 25 Alpha-Leute drinnen mit schweren Ego, die wirklich schwer zu bändigen sind. Und das wird halt irrsinnig spannend, das zu verfolgen. Und ich finde es irrsinnig interessant, auch dass ein Xabi Alonso mit seiner Ruhe das Ganze gut führt bei den Medien. Du musst so viele Spiele beherrschen. Und mich hat es aber tatsächlich überrascht, dass er bei Bayer bleibt. Weil, egal wie er dieses Jahr abliefert, 13 Punkte vorne, ich glaube 7 Spiele noch, also kann man sagen, fast fix Meister würde ich fast unterschreiben. Aber da musst du nächstes Jahr natürlich auch wieder abliefern. Die können auch noch das Triple schaffen, ne? Die sind auch noch im UEFA-Pokal, also Europa League noch vertreten und. Aber ich hätte geglaubt, dass er wechselt. Wie siehst du das, Martin? Hast du den Move so erwartet?
Ich hätte es auch nicht erwartet, weil natürlich, wenn Bayern ruft oder Liverpool, dann geht man natürlich auch immer gerne in diese Richtung rein, das muss man schon sagen. Ich find's mega. Also ich habe auch kurz auf LinkedIn drüber gepostet im Bereich von Leadership, weil ich es echt cool finde, dass er das Bekenntnis macht. Weil, und ich glaube, wenn man sich in seine Brille oder in seine Welt reinversetzt, nach Liverpool oder nach England kann er ja immer noch gehen. Ich glaube, diese Angebote werden trotzdem in der Zukunft noch da sein. Ja. In Deutschland jetzt zu wechseln, keine Ahnung was, der dann ist irgendwie vom Ruf und hin und her. Also.
Und überall schwierige Situation. Liverpool nach Jürgen Klopp willst du nicht. Also ja. Ich glaube, ich kann es fast nur verlieren. Ist irrsinnig schwierig. Und bei Bayern, ich meine, ja, du musst dann auch delivern und die Probleme sind größer, wie wir alle glauben anscheinend, weil es hat es weder ein Nagelsmann noch ein Tuchel. Ich glaube, beide haben keinen schlechten Job gemacht. Also da sind wir jetzt auch zu wenige Experten, um das wirklich zu analysieren. Aber eine Meinung dazu haben ist, glaube ich, ganz wichtig. Und er ist einfach beliebt dort, wo er ist. Die werden ihm eine Statue bauen, die werden ihn vergolden, verewigen, verherrlichen. Und das zu Recht, meiner Meinung nach. Und ja, schon geil.
Und man muss schon eine Sache auch noch dazu sagen, der ist noch im DFB-Pokal drinnen, im Halbfinale. Die spielen auch diese Woche. Also wenn der Podcast live ist, werden wir schon wissen, ob sie in Berlin im Finale sind. Er ist in der Europa League gegen West Ham im Achtelfinale. Das heißt, er kann ein kleines Triple auch noch gewinnen. Und das vergessen die meisten Leute, wenn man ein bisschen Recherche betreibt, dann kommt man auf einen gewissen Herrn, der heißt Fernando Caro. Und der Fernando Caro ist Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen und das ist ein Spanier. Und ich glaube, das ist schon auch was Wichtiges zu wissen, dass im Hintergrund natürlich hier auch Spanier die Fäden ziehen. Und ich glaube, von der Mentalität, von der Sprache etc., das wird ihm auch, glaube ich, ganz gut passen. Und er spielt nächstes Jahr Champions League, wenn er Meister wird. Und ich glaube, auch das lässt er sich nicht nehmen, dass er mit dem Team nochmal in die Champions League geht, weil Bayer 04 Leverkusen wie Wolfsburg eine der wenigen Werksteams in Deutschland. Da wird natürlich auch, glaube ich, Bayer als Pharmakonzern ein bisschen eine Finanzspritze nachschießen, damit hier entsprechend doch nächstes Jahr was passiert.
Es wäre natürlich auch spannend, jetzt noch zu sehen, was ist ihm angeboten worden. Da spricht man ja von Trainergehälter, glaube ich, 20 Millionen plus oder so. Wenn es weiß, wenn ich kein Blödsinn rede, was ich so gelesen habe. Aber natürlich wird Bayer da auch nachkorrigiert haben müssen nach oben, weil die wissen auch, was los ist links und rechts. Aber es ist ja auch so ein Trickle-Down-Effekt. Geiler Trainer, geile Mannschaft, Merch-Artikel, Champions League, Einnahmen, Rechte, jetzt aus der Mannschaft formen, na, dann Spieler wie Wirtz und Co. im Nationalteam auf einmal unglaublich erfolgreich. Also schon schön zu sehen und ich finde es auch einmal gut in Deutschland. Sorry, liebe Bayern-Fans, ich bin selber auch Bayern-Fan auf alle Fälle. Aber jetzt ganz gut auch einmal, fairerweise ist es nicht verdient dieses Jahr. Es war letztes Jahr meiner Meinung nach schon nicht verdient, dass wir da mal ein bisschen einen Bruch drinnen haben und nicht nur dieselbe Mannschaft am selben Ort immer sehen. Das sorgt, wir wissen alle, der Mitbewerb sorgt für neue Ideen, da tut sich wieder vieles und wir sind froh. Aber ich glaube, ich finde es ganz gut, dass da eine Abwechslung gibt. Aber schau mal, es ist nicht zu Ende gespielt. Martin, du zeigst auf.
Ich habe einen letzten Fußballpunkt noch und dann müssen wir ja aufhören wieder, damit wir noch auf unser nächstes Thema kommen. Aber es ist ganz interessant, weil wir haben vorher gesprochen, Robert Gradke 400.000 pro Jahr und jetzt habe ich parallel gegoogelt, weil das ist auch durch die Schlagzeilen gegangen die letzten Tage, dass David Alaba der bestbezahlte Spieler von La Liga ist. Hast du das mitbekommen?
La Liga mit 22 Millionen?
1,9 pro Monat. Das ist schon krass. Ja. Also kolportiert. Also,
genau, kommt ganz gut hin. Ja. Und darum haben sie gesagt, gibt es ja diese ersten Boulevard-Headlines, geht Alaba nach Saudi-Arabien, ich hoffe es nicht. Aber um den Preis wird er natürlich schwierig sein, mit noch zu halten in Madrid oder dass ihn die Madrilenen noch wollen, weil sie in der Abwehr gut aufgestellt sind. Aber Beistrich, bloß ein ganz kurzes Side-Note, weil es zum Thema passt. Hast du gelesen über Federer zufällig die Woche? Roger Federer, ich habe einen Artikel gelesen, 20minuten.ch, das ist das Schweizer Medium. Federers Werbeauftritte, Geld, Geld und noch mehr Geld. Sozusagen geht seine Sympathie verloren, weil Roger Federer steht ja bei den Oscars, zeigt die Rolex, Daytona, die Le Mans Edition schön her und Federer wird immer mehr ein bisschen unterstellt, dass er alles irgendwie, was möglich zu Geld machen ist, hat meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht bei den On-Running-Schuhen, hat kein Geld genommen, sondern hat Unternehmensanteile genommen, die jetzt nach dem Börsengang, glaube ich, 600 Millionen plus wert sind, also alles richtig gemacht. Wir werden den Artikel einfach in aller Kürze auch in die Shownotes reingeben, schaut euch das einmal an, der macht natürlich das auch sehr gut. Viele sprechen ihn auch zu. Unseren Schweizer lassen wir uns nicht schlecht reden. Er soll tun, was er will. Ich finde es auch nicht unrichtig, wenn man die Reichweite hat, dass man natürlich was mit seiner Reichweite macht. Aber Sport und Geld wird immer zusammengehören. Jetzt ist die Frage, Martin, wo hüpfen wir hin? Sollte man, wenn wir über Sport und Geld reden, noch...
Nein, wir müssen das noch kurz fertig machen, weil das ist was, was mich persönlich interessiert, Flo, und deswegen habe ich das reingeschrieben. Mhm. Wenn wir schon bei Sport sind, dann würde ich hier gerne einfach anschließen, weil Flo, ich sehe immer bei dir bei Instagram, beziehungsweise wir sprechen ja auch viel und tauschen uns viel aus, dass du oft im Gym bist, du bist viel unterwegs, du bist sportlich aktiv, und das würde mich jetzt interessieren und ich bin hundertprozentig überzeugt, auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind die Fitnessgewohnheiten von einem Florian Gschwantner? Wann gehst du trainieren? trainieren? Wie oft gehst du trainieren? Isst du davor was? Nimmst du Supplements? Wie schaut so dein Fitnesslevel in einer normalen Woche auf, wenn man jetzt nicht irgendwie angeschlagen ist oder im Urlaub oder irgendwie großartig unterwegs? Was muss man sich vorstellen in deiner Welt?
Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe geglaubt, wir hüpfen in die MotoGP. Gut, dann hüpfen wir ins Gym rein. Wahrscheinlich sollte man mal eine längere Session dazu machen, vielleicht einen eigenen Podcast wie Longevity, der kommt auch noch, versprochen. Ich beschäftige mich seit, man wird nicht jünger, über 25 Jahren mit Fitness, habe natürlich mit Runtastic auch ein Unternehmen aufgebaut, das fitnessnah ist, baue meine Foxy Fitness Apps. Einmal ganz kurz dazu gesagt, ich habe auch gestern meine Monday Motivation am 1. April dazu gepostet, dass ich im März jeden Tag über 100 Liegestütze gemacht habe und jeden Tag über 10.000 Schritte gegangen bin. Also, und wenn man das wirklich ein ganzes Monat durchziehen will, weiß jeder, man hat einmal einen Lazy Sunday oder irgendwie einen betrunkenen Samstag und dadurch ist der Sunday der Lazy Sunday. Da muss man sich ein bisschen bemühen. Martin, wo fange ich an? Also meine Fitnessgewohnheiten. Also ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich mache nahezu jeden Tag wirklich meine Liegestütze und das seitdem ich 15 Jahre alt bin, weil ich glaube, die Liegestütze ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Die dauert nur 3 Minuten. Die geht überall in Japan im Hotelzimmer, war die Liegestütze auch möglich, genauso wie irgendwo in der U-Bahn und. Und sie ist game-changing meiner Meinung nach. Aber ich tue schon ein bisschen mehr. Ich bin so typischerweise 3-4 Mal in der Woche im Gym. Eine Gym-Einheit ist bei mir sehr optimiert. Also jeder, der mit mir trainieren geht, weiß das. Liebe Grüße und Shoutout an Franz Tretter von Hello Again, der by the way 10.000 Liegestütze gemacht hat letztes Monat und nicht so wie ich, nur 4.200. Also Hut ab als CEO, das muss man runterbringen. Aber wir gehen viel gemeinsam trainieren und bei mir geht's so los. Ich habe da drin meinen fixen Spind, ich gehe rein, umziehen funktioniert irrsinnig schnell, zack, zack, total optimiert und meine Trainingseinheit dauert meistens circa 60 Minuten und dann auch schon wieder raus, also nicht so 2-Stunden-Einheiten. Und ich hab so einen Zweier-Split, sprich ich mache immer entweder eine Pull- und Push-Übung oder so Bizeps-Trizeps, kombiniert dann einen Tag Brust-Bauch und dann Rücken-Schulter so zusammen und wechsle meine Trainingspläne eigentlich so 2-mal im Jahr. Hab momentan einen Trainingsplan vom Sascha Huber, der hat ja seine neue App gelauncht und auch der trainiere ich gerade. Also danke hier an die Chimpkey-App, also funktioniert wirklich ganz gut. Und wo wollen wir jetzt hin? Mein Trick ist, also folgendes, Martin. Wie gesagt, da müssen wir mal eine längere Session dazu machen. Ich will es aber nicht langweilig machen für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich versuche eigentlich im Sommer immer ein Sixpack zu haben. Klingt ein bisschen proletig, aber ist für mich so ein Indikator, dass ich topfit bin. Und ich versuche immer so die 10 Kilometer immer unter 50 Minuten laufen zu können. Und immer mehr wie 60, 70 Liegestütze auf einen Satz machen zu können. Dann sind so meine 3 Parameter, okay, du bist dort, wo du sein wirst. Das wird fairerweise jedes Jahr nicht einfacher. Das hat auch damit zu tun, dass der Stoffwechsel des Menschen ein bisschen nachlässt. Aber möchte ich auch ganz klar sagen, die Ausreden mit 40 plus Jahren, dass man fit sein kann oder nicht mehr fit sein kann, weil man jetzt Familienvater ist, weil man einen Job hat oder lauter so Bibabo, das ist für mich alles Bullshit. Ich glaube, wenn man eine Stunde früher aufsteht, kann man unglaublich viel schaffen. Und das ist so ein bisschen der Trick oder mein Erfolgsgeheimnis, auch um das Körperfett niedrig zu halten, ist einfach 2-mal in der Woche auf nüchternem Magen laufen zu gehen. Gerade einmal 35, 40 Minuten. Das ist für mich der Burner und Tipp Nummer 1, um Fett zu burnen, funktioniert Wunder. Man muss seit 4 Wochen durchziehen, aber bei mir wird seinen Körper transformieren, dann macht man parallel Liegestütze dazu und wenn man dann noch ein bisschen seinen Sport, egal ob Tennis, Fußball, Gym und so weiter macht, dann ist Unglaubliches möglich. Jetzt habe ich da einen 3-4-5 Minuten Monolog gelegt, Martin. Ich werde eines einmal machen. Du interviewst mich einmal zu dem Thema Fitnessgewohnheiten, dann poste ich auch wieder mal ein Bild, wenn ich in Shape bin, nehmen wir mal so Anfang Juni her, Martin, da werden wir das machen mit allen drum und dran und vielleicht machen wir sogar ein bisschen ein Ask Me Anything vorab dazu, rufen wir aus und über das reden wir dann im Podcast. Aber ich glaube echt, dass ich seit 25 Jahren durchaus zu den fitteren, sagen wir mal 3%, ich würde sogar glauben 1% gehöre. Und da muss man natürlich, auf das kann man auch stolz sein, darum sage ich das auch so, weil ich weiß, dass es viele andere nicht schaffen. Ich weiß auch, dass ich noch nie eine nicht legale Substanz in meinem Leben dazu genommen hätte, weil das sind immer Leute, die fragen mich dann tatsächlich, welchen Stoff du nimmst und so, das finde ich immer ganz lustig. Und der Stoff ist dann wahrscheinlich Eigenmotivation und Ehrgeiz und halt auch einmal den harten Weg gehen, aber Ja, habe ich das jetzt gut beantwortet oder eher schlecht oder gar nicht? Ich weiß.
Nein, das war schon sehr gut, Flo. Also es ist ja sehr interessant, was du jetzt alles gesagt hast, weil da kann man ja auch wieder einiges anpacken. Ich bin bei dir, ich habe mir das ja schon notiert, hier auf meinem Zettel, schau, geh drauf. Anfang Juni machen wir dazu eine Session, sprich in 2 Monaten. Also man kann jetzt in den nächsten 8 Wochen uns schon Fragen reinschicken für den lieben Florian Schwandner, um das hier vielleicht ein bisschen dann aufzudröseln und eine volle Episode draus zu machen. Wir haben es ja angekündigt, heute geht's viel um Sport, ist es viel um Sport gegangen. Ich habe mir notiert, 6, 50, 60. 6 im Sinne von Sixpack, 50 Minuten, 10 Kilometer und 60 Liegestütz circa. Und dann 3 bis 4 Mal Training die Woche, 2 mal 35 bis 40 Minuten das Laufen, 4 Wochen lang auf nüchternen Magen. Also das habe ich alles notiert und da sind wir voll mit dabei. Flo, lieben Dank, du hast mir eine Formel hier gegeben, nach der ich mich auch ein bisschen halten kann. Also auch das ist gut und ich denke, das ist eine Motivation für einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder hier aktiv und fit zu werden. Normalerweise müsste man ja diese Session auch machen, dann irgendwann einmal, wenn trainiert wird für den Summer Body, weil da ist jetzt schon ein bisschen zu spät, oder zu spät
nein,
um anzufangen.
Nein, es ist im Gegenteil, Martin, es ist sogar ideal. Wenn du schaust auf das Men's Health Magazin zum Beispiel, da kommt natürlich immer kürzer jetzt in 4 Wochen auch dein Sixpack rausholen, das ist ein bisschen eine Utopie. Aber ganz ehrlich, was in 8 Wochen möglich ist, ist unglaublich. Das ist die perfekte Zeit. Also ich fange eigentlich erst an, wenn man so denkt, Richtung Sommerbody, eigentlich erst mit Mai, weil dann hat man aber natürlich schon eine gute Grundvoraussetzung. Aber es ist die perfekte Zeit für euch alle da draußen was zu tun. Und was ganz, ganz wichtig ist, es muss nicht jeder ein Sixpack haben, es muss nicht jeder Bibabo, aber einfach ein bisschen mehr bewegen, ein paar Liegestütze dazu machen und bei der Ernährung da und dort ein bisschen umzustellen, kann natürlich Wunder wirken. Das Wichtigste ist immer die Persistenz, Minimum 3-4 Wochen durchhalten. Den größten Fehler, den die Leute beim Laufen immer gemacht haben, viel zu schnell begonnen. Fangt's ganz einfach an. 1 oder 2 Mal in der Woche joggen, kann schnelleres Gehen sein. Aber lieber so langsam und das 3-4 Wochen. Und nach 3-4 Wochen werdet ihr sehen, es tut sich was bei meinem Körper. Ich kann ein bisschen schneller und es geht trotzdem. Und dann hat man so diese positive Motivation, die man dazu braucht. Und bin 100% überzeugt, dass man jetzt die richtige Zeit ist für den Sommerbody. Also ja, nicht verzagen. Weitermachen.
Perfekt. Lieber Flo, ich glaube, damit ist viel Information aufgenommen und ich glaube, das ist ein richtiger Ansporn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind bei Minute 40, 41, wie ich sehe. Das heißt, wir werden jetzt schon wieder das Ganze zusammenrappen. Lieber Flo, bevor wir unser Happening der Woche starten, wo ich dir den Ball rüberspiele, hast du vorher noch kurz was angesprochen und das wollte ich auch noch erwähnen, weil es doch interessant ist. Die MotoGP wurde verkauft. Die MotoGP wurde verkauft an Liberty Media, die besitzt der Formel 1, die auch vor einigen Jahren die Formel 1 gekauft haben, für kolportierte 4 Milliarden US-Dollar geht die MotoGP zu Liberty Media. Wie siehst du das? Formel 1, MotoGP unter einem Dach?
Ich finde es irrsinnig spannend, weil fairerweise muss man ja sagen, bevor Liberty Media die Formel 1 gekauft hat, ist ja die MotoGP unglaublich gut gewachsen und haben es geschafft, ein sehr geiles Image aufzubauen. Mehr Zuschauer, die haben von der Sensorik, von der Technologie, finde ich, ein viel besseres Setup. Man hat viel mehr Background-Stories gehabt über die Fahrer, über das Fahrerlager. Und Liberty Media dann nicht zuletzt auch durch Drive to Survive mit der Netflix-Serie aus der Formel 1 auch wieder ganz was Neues gemacht, neue Strecken, behind the scenes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt noch einmal einen sogenannten Arbitrage-Effekt hat, wenn man die 2 größten Rennserien der Welt sozusagen, oder jetzt vielleicht jetzt nicht richtig, aber die MotoGP im Motorrad natürlich, zusammenbringt, vielleicht das Ganze sogar noch ein bisschen mixt. Also ich kann mir vorstellen, dass die da beide voneinander unglaublich lernen werden und Liberty Media da auch medial das Ganze noch einmal in eine ganz neue Liga bringen kann und bin überzeugt, dass diese 4 Milliarden Einkaufswert, dass wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass der Wert von der MotoGP noch einmal signifikant steigen wird. Also ich finde es einen sehr smarten Move und noch einmal, was die bei der Formel 1 geschafft haben, da spürt man auch, das junge Publikum wieder anzusprechen, Netflix reinzubringen, Social Media reinzubringen, jetzt natürlich auch diese Themen rund um Red Bull, Max Verstappen und Bibabo da hochzuschaukeln, also jeder redet darüber, tolle Sache, also ich gut für den Sport und glaube gut für die MotoGP und gut für die Formel 1.
Na, auf jeden Fall. Und es ist auch interessant, dass sich Dorner, die quasi der Rechtehalter oder der Eigentümer waren, sich 14% behalten. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn quasi der alte Owner mit drinnen bleibt. Das heißt, die haben dann auch die Credibility, die machen weiter, die schauen, dass wirklich hier nicht ein Ausverkauf, ich sage mal, der Werte etc. von dieser soften Ebene passiert, sondern dass wirklich weiterhin für Motorsport-Enthusiasten hier was gebaut wird. Was man sicherlich sehen wird, schätze ich einmal, ähnlich wie bei der Formel 1, dass es mehr in Richtung USA geht, also vielleicht mehr Rennen in den USA, neben Austin etc., also das schätze ich mal. Und ich hoffe, das ist natürlich auch so ein bisschen die persönliche Note, weil ich bin ein großer MotoGP-Fan, dass auch diese ganzen Development-Programme mit Moto2, Moto3 und natürlich auch Rookies Cup, den ja auch KTM bzw. Dorna gemeinsam mit Red Bull macht, dass das weiterhin so beibehalten wird, weil wir wollen auch in der Zukunft die jungen Talente, die Homegrown-Talent sehen, wie ein Pedro Acosta etc., die jetzt hier hochgehen, dass man da auch mit dabei bleibt. Also sehr spannend, sehr interessant, werden wir in Zukunft mitverfolgen, was hier passiert.
Ja. Martin, und weil wir voll im Sport drinnen sind und MotoGP und Formel 1, jetzt nehmen wir in der letzten Minute auch noch den F1 Vegas Report mit. Wir haben ja damals darüber gesprochen, dass die Formel 1 das erste Mal zu Gast war in Viva Las Vegas und einen unglaublichen Impact auf Las Vegas hatte. Jetzt gibt's Zahlen dazu, Martin, schieß uns nur ein paar Zahlen raus.
Ah, puh, das ist jetzt natürlich einiges, was da mitgekommen ist. Wir werden das in den Shownotes verlinken, aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Economic Impact für Las Vegas vom Formel-1-Rennen 1,5 Milliarden war. Das ist interessant, weil das ist sehr ähnlich und deckungsgleich mit unserem Super Bowl-Report, den wir gebracht haben im Februar, März, als wir über die Super Bowl in Las Vegas gesprochen haben. Aber es ist interessant, weil es wurde eine Wertschöpfung generiert von diesen 1,5 Milliarden. Das Event hat diese 7.000 Jobs circa kreiert und man muss auch dazu sagen, es ist interessant, weil man hat festgestellt, dass die Race Visitors, also die Leute, die wirklich fürs Formel-1-Rennen kommen, circa 3,6 Mal mehr ausgeben wie ein klassischer Las Vegas-Besucher. Und er bleibt im Schnitt 4 Nächte und gibt da circa $4,000 im Schnitt aus. Also das ist ganz, ganz interessant. Formel 1 hat hier circa 90 Millionen investiert in diese öffentliche Infrastruktur. Alles, was damit so einhergeht, natürlich mit der Streckenbedienung, mit der Streckenentwicklung etc. etc. Also es ist sehr interessant. In aller Kürze, weil wir am Ende vom Podcast sind, nur ein paar Fakten und Zahlen hier reingeschmissen. Der volle Report in den Shownotes kann man sich in Ruhe nochmal anschauen. Ist 40 Seiten schwer und da sieht man wirklich auch den kompletten Impact. Natürlich nicht alles positiv, das muss man dazu sagen. Und man muss auch, glaube ich, einen wichtigen Faktor noch hier mit reinschmeißen, ist, das Formel-1-Rennen war schon zu einer unguten Zeit vor Ort, weil ich irgendwie um, glaube ich, 2-3 Uhr früh war das Ding vorbei. Das heißt, da muss man auch dazu sagen, da kann man beim Rennen 2, 3, 4 in der Zukunft vielleicht einiges noch verbessern. Aber grundsätzlich sehr interessant, was der Economic Impact hier von der Wahnsinn. F1 in Las Vegas war.
Martin, genau. Vielen Dank für den super Wrap-up. Wir sind zeitlich durch. Mein Happening of the Week war diese Woche, dass es kein Happening of the Week gibt. Der Osterhase war da, alles gut. Zu viel gegessen, darum muss wieder gelaufen werden. Ich gebe die letzten Worte an dich mit deinem Happening of the Week und mit dem Abschluss. Und noch einmal der Cliffhanger natürlich zu Miami. Martin wird in Miami sein die nächsten Tage auf einer geilen Konferenz, auf einem riesen Boot oder Schiff oder Yacht, Richard Branson oder Virgin-Thematik und viel zu Startups, Business und lernen. Das werden wir in der nächsten Episode alles durchbesprochen. Martin, die letzten Worte sind die deinen.
Ja, sehr gut, lieber Flo. Ich glaube, der Zeit geschuldet wird auch mein Happening der Woche ein bisschen kürzer ausfallen. Es ist ganz interessant. Ich habe mir im Sinne unseres Fitness-Podcasts heute, unseres Sport-Podcasts der Episode 14, eine interessante Studie zum Thema Saunieren angeschaut. Also gerne auch hier in die Shownotes reinklicken, wie gut für das Herz-Kreislauf-System beziehungsweise für das Risiko gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Saunieren ist. Man sagt hier, wenn man mindestens 3-mal die Woche saunieren geht, dann sinkt das Herz-Kreislauf-Risiko die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit laut der Universität Innsbruck um 70%. Wir werden das im Detail verlinken. Ich bin selbst diese Woche oder dieses Wochenende über Ostern mehrere Male saunieren gewesen und natürlich heiß, kalt etc., Eisbad. Das kann man alles in Ruhe nochmal aufdröseln in einer längeren Episode zum Thema Longevity. Die schieben wir ja schon lange her. Vielleicht schaffen wir die im April, Mai, Flo, dass wir drüber reden. Ja. Und in diesem Zusammenhang war das mein Happening der Woche zum Thema Saunieren und zum Thema Herz-Kreislauf-Sterblichkeit um 70%. 30% reduzieren, wenn man regelmäßig in die Sauna geht. So viel zum Happening der Woche. Ich mache unseren Cliffhanger und Ausblick zur Episode Nummer 15. Der Flo hat es angesprochen. Ich darf mich diese Woche nach Miami begeben, wo der Summit tagt. Was ist der Summit? Eines der von Forbes Magazin weltweit 10 besten Unternehmernetzwerke wurde das gekürt. Da bin ich seit einigen Jahren mit dabei. Ich freue mich schon ganz im Speziellen drauf, weil 4.000 und ein paar zerquetschte Unternehmer aus der ganzen Welt sich in Miami treffen, um ein paar Tage auf einer mobilen Konferenz auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Ich habe schon angesprochen, Scott Galloway und viele andere Speaker sind mit dabei. Es wird geben um die Trends, die uns beschäftigen in dem Unternehmertum weltweit. AI, KI natürlich ganz stark. Ich habe Musik angesprochen. Ich habe aber vor allem auch das Thema Longevity angesprochen, über das es auch gehen wird. Also in dem Zusammenhang nächste Woche großes Update von Summit at Sea. Auch das werden wir in den Shownotes noch einmal verlinken. Dann kann man hier schon mal mit googeln und mitschauen, was es alles gibt. In diesem Sinne war das unser Cliffhanger und unser Ausblick in die nächste Woche. Gerne natürlich auch jetzt wieder der Aufruf an alle. Schaut's rein auf btm-podcast.com. Liked, kommentiert, subscribed auf Apple Podcast und auf Spotify. Wenn ihr Fragen habt, geht's auf den Flo oder mein LinkedIn-Profil. Auch gerne hier natürlich Follower werden und dann direkt uns anschreiben. Wir nehmen uns für jede Frage Zeit und schreiben auch im Regelfall jeden Kommentar beziehungsweise auch jeder Frage zurück. So, lieber Flo, das war jetzt ein bisschen längerer Cliffhanger und längerer Ausblick, aber heute war viel zu sagen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Podcast Nummer 15, dass ich es rausbringe. Und in diesem Sinne, gleiche Stelle, gleiche Welle. Liebe Grüße und alles Liebe. Happy Weekend und guten Commute.
Bye, bye.
Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.